Mit 6:5 im Elfmeterschießen kommt Deutschland gegen Frankreich weiter und erreicht das Halbfinale gegen Spanien. Dieses Spiel, es muss besprochen werden mit Lisa Seiler von elffrauen.de und mit Justin Kraft von mirsandroth.de unter anderem jetzt hier im Rasenfunk. Und los geht's.
Und nun der Rasenfunk. Alles zur EM der Frauen.
Hallo und herzlich willkommen hier im Rasenfunk und ich begrüße sehr herzlich bei mir Justin Kraft. Guten Abend, Justin.
Guten Abend.
Und Lisa Seiler ist auch hier. Schönen guten Abend, Lisa.
Guten Abend, ihr zwei.
Lisa, du darfst gerne beginnen. Wir haben jetzt 10:50. Wir nehmen wirklich fast unmittelbar nach dem dann wirklich letzten Strafstoß, Elfmeter dieser Partie auf. Deutschland hat es irgendwie geschafft, in Unterzahl dieses Spiel noch zu gewinnen. Was sind deine ersten Gedanken dazu?
Wow. Also ich muss einfach bloß, ja, wow. Wow ist so die Zusammenfassung meiner Gedanken gerade. Ja, ich habe gerade ehrlicherweise noch einen Müsli-Riegel essen müssen, weil ich nicht so lange durchgehalten habe wie die deutschen Spielerinnen. Das hat mich sehr beeindruckt, die Leistung. Also fand ich schon Wahnsinn.
Justin, deine Gedanken?
Ja, auch wow. Ich hätte es tatsächlich in dem Moment, als Hendrich vom Platz geflogen ist, nicht geglaubt, dass Deutschland das packt. Einfach auch aufgrund der Gruppenphase und wie sie gelaufen ist bisher, hätte ich es ihnen nicht zugetraut, aber sie haben mich eines Besseren belehrt. Es ist am Ende nicht mal unverdient, sondern sogar hochverdient, wenn wir gleich im Detail drüber sprechen. Und ja, fantastische Ann-Kathrin Berger, fantastische individuelle Leistungen hinten in der Defensive, aber auch, wenn ich über Defensive spreche, auch von den Offensivspielerinnen, also eine Teamleistung von vorne bis hinten, die schon auf mehreren Ebenen beeindruckend war.
Und wir haben noch gefragt nach dem Spiel gegen Dänemark, wie weit kann Mentalität tragen? Antwort, also mindestens bis ins Halbfinale, das muss man sagen.
Das ist so gut, dass du das jetzt sagst, weil ich hatte genau das Gleiche vorhin auch im Kopf.
Und man muss aber ja auch sagen, also das war ja damals durchaus kritisch gemeint, weil eben die Grundlage dafür war, müsste es nicht mehr fußballerische Basis geben, auf die man dann Mentalität draufsattelt, was ist eigentlich so die Spielidee der Deutschen. Jetzt haben wir aber ja in dem Spiel, Lisa, eine Partie gesehen, da würde ich sagen, also klar, wir können jetzt auch über Taktik sprechen, aber de facto hat Deutschland vielleicht 5 Minuten 11 gegen 11 gespielt, denn erst wurde Sarai Linder ewig behandelt und man war in Unterzahl und dann gab es die rote Karte, über die wir dann auch noch sprechen werden. Also wie taktisch würdest du denn an dieses Spiel überhaupt herangehen?
Also mich hat die Taktik sehr schnell nicht mehr interessiert, muss ich zugeben. Ich einfach nur noch vorm Fernseher saß und dachte, es gibt's nicht. Also man muss dazu sagen, ich finde, die Französinnen haben es auch sehr, sehr schlecht gespielt. Da war ich überrascht, aber in erster Linie war es eine Wahnsinnsleistung der deutschen Spielerinnen. Und ich muss zugeben, ich habe es ihnen auch nicht zugetraut. Und ich muss auch zugeben, als ich die Aufstellung gesehen habe vor dem Spiel, war ich nicht so überzeugt, dass das laufen wird.
Aber also, mal kurz Hand hoch, bitte, Blitzumfrage zwischen uns dreien. Wer hat die Namen der Aufstellung gesehen und dachte, es ist eine Fünferkette? Also ich melde mich, Justin meldet sich, Lisa meldet sich, okay, alles klar. Er hat uns alle reingelegt und vielleicht ja auch Bonadei ein bisschen, oder?
Ja, ich habe mich auch gefragt, ob er sie einfach gnadenlos verwirrt hat. Also es sah sehr verwirrt aus bei den Französinnen, was sie gespielt haben in dem Moment. Ja, mich hat es überrascht und ich glaube, das wäre das, was die da gespielt haben, also über das gesamte Spiel wäre ohne Giovanna Hoffmann gar nicht möglich gewesen, was sie gemacht haben. Also fand ich ihre Leistung auch wahnsinnig gut in diesem System, das sich ja dann ziemlich schnell aufgelöst hat. Aber sie war natürlich auch die perfekte Spielerin, um das dann 10 gegen 11 zu Ende zu bringen.
Was ja wahrscheinlich Christian Wirk endlich gesehen haben wird. Deswegen hatte sie, obwohl es hinten raus wirklich sehr, sehr anstrengend für sie wurde, um es mal so zu sagen, immer auf den Platz gelassen. Justin, was sind deine Gedanken dazu, zu Giovanna Hoffmann?
Ja, auf jeden Fall auch. Ich glaube, in dieser 10 gegen 11 Unterzahl war sie extrem wichtig, weil sie super viele Meter gemacht hat, weil sie sich aufgerieben hat, weil sie immer wieder den Körper auch dazwischen gestellt hat und weil sie ein Element reingebracht hat. Und da sind wir dann bei dem, was du eingangs gesagt hast, das taktische Basis, worüber wir gegen Dänemark gesprochen haben, was Deutschland nicht auf fußballerischem Weg hinbekommen hat, nämlich auch mal einen Ball festzumachen und mal für Entlastung zu sorgen und dafür zu sorgen, dass man eben nicht nur hinterher rennt. Also es gab auch Phasen, in denen Deutschland viel leiden musste, gerade rund um die Abseitstore natürlich. Mhm. Aber immer wenn Giovanna Hoffmann da eingebunden wurde, dann gab es schon auch Entlastungsmomente. Und dann gab es Momente, in denen Deutschland mal nicht hinterherrennen musste. Es war nicht optimal, weil meistens das Nachrückverhalten der anderen deutschen Spielerinnen nicht gut genug war, um aus dem Festmachen dann wirklich auch was zu machen. Deswegen ist es oft auch versandet. Also es war weit weg von perfekt, aber sie war eine sehr wichtige Anspielstation da vorne für die langen Bälle. Aber um sich auch mal so ein bisschen zu lösen aus dem Druck, den Frankreich teilweise zumindest entfachen konnte.
Mhm. Aber jetzt ist es ja nicht so, dass Lea Schüller keine langen Bälle festmachen könnte. Das haben wir ja beim FC Bayern oft genug gesehen, dass sie auch zwischen den Linien sehr, sehr gut spielt. Irgendwann musste sie seltener machen, weil Pernille Harder diesen Job übernommen hat. Aber sie kann das in der Theorie auch. Aber kann das vielleicht auch so ein Hinweis darauf gewesen sein, dass es eben auch um andere Aspekte ging in diesem Spiel? Und das war vor allem eine extrem hohe Körperlichkeit. Und die haben wir ja auch schon unabhängig von der roten Karte sehr, sehr früh im Spiel gesehen. Und da würde ich schon sagen, hat man sogar auch einen direkten Vergleich zwischen Lea Schüller und Giovanna Hoffmann, auch wenn sie nicht gleich viel Spielzeit hatten. Aber hat man schon gesehen, dass da Hoffmann, ich glaube, das an den Tag gelegt hat, was sich Wirk erwartet hat. Was denkst du dazu, Justin?
Ja, schon auch so ähnlich wie du. Ich glaube, dass Körperlichkeit eine Riesenrolle gespielt hat heute. Ich hätte es gerne 11 gegen 11 gesehen, jetzt auch im Nachhinein, wenn ich gesehen habe, wie das Spiel gelaufen ist. Mhm. Weil ich glaube, dass man dann aus diesen Momenten, in denen Hoffmann eben ihre Körperlichkeit einbringen konnte, noch mehr hätte machen können, wenn man 11 gegen 11 gespielt hätte. Und ich finde auch, man hat es auch im Turnierverlauf bei Frankreich gesehen. Also klar, die haben alle drei Gruppenspiele gewonnen. Aber wenn ihnen die Gegner dann mal auf den Sack gegangen sind, gerade was das Körperliche anbelangt auch, dann haben sie auch ihre Schwachstellen gezeigt. Defensiv, aber auch im Spiel mit dem Ball. Und ja, das hat man heute auch wieder gesehen. Also ich will nicht sagen, dass Frankreich überschätzt war. Dafür war die Gruppe, in der sie gespielt haben, dann auch doch ein bisschen zu hart, als dass man sagen könnte, sie wären überschätzt oder so. Aber ich hatte vor dem Spiel schon das Gefühl, dass man sich in Deutschland ein bisschen zu viel Sorgen um diese Offensive macht und ein bisschen zu wenig die Chance darin sieht, wie anfällig Frankreich eigentlich auch defensiv war in der Gruppenphase.
Ja, interessanter Punkt. Um aber mal diese Hoffmann versus Schüller-Debatte zu einem Ende zu bringen. Lisa, was sind jetzt so deine Gedanken dazu? Ist ja auch eine interessante Frage jetzt. Mit Blick aufs nächste Spiel, also gegen Spanien, wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht die Taktik darauf ausrichten müssen, dass du 80% Ballbesitz hast.
Ich muss zugeben, so weit bin ich gedanklich einfach noch gar nicht. Also ich bin jetzt gerade noch so in dem Spiel, ich möchte noch nicht über Spanien nachdenken müssen. Ich glaube, es geht Christian Wück leider vermutlich gerade ähnlich. Mhm. Könnte ich jetzt nicht beantworten, was ich da für die bessere Lösung halten würde.
Ja,
aber reiche ich weiter die Frage.
Aber wie hat dir Gio Hoffmann insgesamt gefallen, auch jetzt im Vergleich mit Lea Schüller? Sie kam ja dann in der, ich weiß gerade gar nicht mehr, in der Nachspielzeit war es auf jeden Fall, in der Verlängerung.
98. Da habe ich aufgeschrieben.
Genau. Und das war dann auch der erste Wechsel, der nicht verletzungsbedingt war. Also er hat sehr, sehr lange die erste 10 spielen lassen, die dann nach dem Platzverweis auf dem Spielfeld stand. Also wie hat dir der Quervergleich zwischen den beiden gefallen?
Ich habe den gar nicht so sehr gezogen tatsächlich. Also ich kann mich jetzt spontan nicht an eine Szene mit Schüller tatsächlich erinnern. Also was mir aufgefallen ist, ist, dass Jule Brandt eher Clara Bühl gesucht hat, dann bei den Bällen nach vorne. Und Schüller da zwar gestartet ist, aber da, glaube ich, keinen Ball gesehen hat. Und so eine richtige Szene von Lea Schüller fällt mir jetzt gerade nicht ein. Und ich würde es von der Spielzeit, die die beiden heute hatten, fände ich es aber auch einfach keinen fairen Vergleich. Ich glaube aber, für das Spiel war Giovanna Hoffmann sicher die bessere Spielerin und hat es heute toll gemacht, aus meiner Sicht. Mhm.
Wäre auch so meine Einschätzung, ehrlicherweise. Ich glaube, das hat sehr, sehr gut gepasst zu dem, was man da gespielt hat. Die Frage, die ich mir gestellt habe, Justin, war aber, was hat man wohl spielen wollen? Also es war eben nicht eine Fünferkette, wie man vermuten hätte können, weil eben Hendrich, Minge und Knaack auf dem Feld standen, sondern es war eine Viererkette. Und dann je nachdem, wie man es anordnen will, könnte es ein 4-1-4-1 oder ein 4-3-3 auch gegen den Ball gewesen sein. Wie gesagt, wir haben es nur ein paar Minuten gesehen, aber glaubst du, der Gedanke war, Frankreich zu spiegeln und auch so einen klaren Fraubezug herzustellen im Deckungsverhalten? Und wie hat dir denn insgesamt das gefallen, auch gerade mit dieser neu formulierten Viererkette?
Ja, ich denke schon, dass es ein gewisser Spiegelungseffekt war, zumindest, dass der Gedanke dahinter ein gewisser Spiegelungseffekt war, jetzt nicht Frau gegen Frau über den ganzen Platz zu verteidigen, aber schon so, dass man im Zentrum die Möglichkeit hat, immer nah bei den Gegenspielerinnen zu sein, ohne sich groß Gedanken darüber zu machen, in welchem Raum man sich da gerade jetzt befindet. Also wirklich die Mitte kompakt zu halten und Frankreich dann schon auch unter Druck zu setzen, plus eben Hoffmann als Option, wenn man den Ball hat, schnell umzuschalten und dann den Ball festzumachen und mit Brandt und Bühl eben mit Tempo dann nachzurücken und sie in die Tiefe zu schicken. Ich glaube, das war so ein bisschen der Ausgangsplan. Werden wir nicht erfahren, ob der gut funktioniert hätte. Aber was die Viererkette anbelangt, also die zweite Frage, ich fand die beiden Außenverteidigerinnen, die nach Linders Verletzung gespielt haben, also Kett und Kleinherne, fand, die haben einen richtig guten Job gemacht. Also insbesondere Kett hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Sie hat viele Zweikämpfe defensiv gewonnen, war schnell, war unfassbar abgezockt, auch für ihr Alter, in so einem wichtigen Moment in diesem Spiel. Hat auch mit dem Ball, wenn sie dann mal die Chance hatte, gute Ideen mit reingebracht. Und auch Kleinherne auf der anderen Seite hat nach Kräften echt gut verteidigt und die Spielzüge entschleunigen können der Französinnen. Das waren Anpassungen, die eine ein bisschen bedingt dadurch, dass Linda eben verletzt war, aber das waren Anpassungen, die aus meiner Sicht Sinn ergeben hätten, haben. Und wo ich auch sage, es könnte auch Sinn ergeben, wenn Linda jetzt fit werden sollte, sie trotzdem auf der Bank zu lassen und mit Kett und Kleinherne zu spielen. Insofern, fand ich die Änderungen durchaus sinnvoll. Hendrich fand ich theoretisch auch sinnvoll, aber dass sie dann eben so einen Bock schießt, ist man von ihr jetzt nicht unbedingt gewohnt. Hat mich dann auch sehr überrascht, dass ihr sowas unterläuft. Ich kann es auch nicht erklären. Das war anscheinend ein Blackout bei ihr. Ich weiß es nicht. War ein bisschen überrascht, dass Knaack gespielt hat von Anfang an, weil die bisher nicht so einen guten Eindruck hinterlassen hat. Aber muss auch sagen, im Nachhinein hat Knaack ein ordentliches Spiel gemacht und hat einige Zweikämpfe geführt und gewonnen. Und gerade auch im Kopfballspiel war sie durchaus wichtig, wenn Frankreich dann die Bälle hoch reingeschlagen hat. Also ja, individuell gibt es da für mich wenig zu meckern an dem, wie die Deutschen da verteidigt haben und gespielt haben.
Ja, ich hatte das Gefühl, dass die Art der Taktik Janina Minge wahnsinnig entgegengekommen ist. Also, dass das eigentlich für ihr Spiel, dass es eher das Spiel ist, das sie gerne spielt. Also ich fand, das hat ihr viel gegeben. So die Art, wie sie das am Anfang gemacht haben. Fand ich, kommt sie mit viel mehr Energie ins Spiel rein für mich. Also es sah für mich viel besser aus als in den Spielen davor.
Das ist ein interessanter Punkt, weil Minge hat ja Guerreau mehr oder weniger in Fraudeckung genommen in vielen, vielen Situationen und während Guerreau es sich dann hat fallen lassen, weil die Sechserin ja auch gut zugestellt war, dann ist Minge mitgegangen. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ihr dieses mehr an Aktionen, was man im Mittelfeld einfach hat, als in der letzten Kette, dass ihr das gut getan hat. Plus irgendwann war das ja wirklich ein Spiel, und zwar schon relativ früh, nämlich ab der Unterzahl, in dem es eben auch darum ging, zu zeigen, ihr werdet es jetzt trotzdem nicht leicht haben. Und vielleicht habt ihr auch ein bisschen eine Leichtigkeit gerade, die nicht angebracht ist. Also wenn man sich zum Beispiel, ist jetzt sehr weiches Argument, aber wenn man sich anguckt, wie die Französinnen den schlecht geschossenen und dennoch verwandelten Strafstoß zum 1:0 gefeiert haben, mit so einer jetzt beruhigen wir uns alle mal Geste, da dachte ich mir schon, ja, bin ich mal gespannt, ob ihr das nicht vielleicht ein bisschen zu locker jetzt nehmt, in Überzahl gerade. Und Janina Minge war die Spielerin, eine von den Spielerinnen, die das gezeigt hat. Also du hast so viele Tacklings gesehen, wo sie danach mit dem Blick des Todes einfach nur in Richtung der Gegnerinnen guckt und wieder zurück in ihre Position läuft. Und ich hatte auch den Eindruck, dass ihr das gut getan hat, früh schon Aktionen im Spiel zu haben, nicht mehr warten zu müssen. Es ist ein bisschen schade, jetzt aber nur aus taktischer Sicht, das hat überhaupt gar keine sonstige Relevanz, dass man nicht mehr gesehen hat, was eigentlich der Ansatz war. Denn dadurch, dass Knack gespielt hat, hätte ich die These vertreten, es war nicht unbedingt auf Ballbesitz ausgelegt, sondern eher auf Umschalten. Sie haben ja eigentlich auch kein Angriffspressing gespielt, nicht mal so ein richtiges Mittelfeldpressing, sondern eigentlich schon relativ weit hinten. Und dann ist ja tatsächlich alles, was Rebecca Knack vielleicht an Nachteilen bei der Geschwindigkeit hat, nicht mehr so schwierig. Und eben ihre Vorteile, nämlich zum Beispiel Kopfballstärke, die kommen zur Geltung. Also es ist total interessant, was sich Christian Bück da ausgedacht hat. Wie es jetzt funktioniert hätte, wissen wir nicht. Man muss aber sagen, trotz aller Probleme, die großen Entscheidungen sind alle aufgegangen. Also mit Saraya Linder, die Rechtsverteidigerin-Position, die ist ja anscheinend verflucht, dass sie irgendwie in der fünften Minute umknickt und dann eben probiert es noch 5 Minuten und wird dann aber ausgewechselt. Und dennoch würde ich aber genau dem zustimmen, was Justin gesagt hat. Also sowohl Sophia Kleinhahn, ich glaube, die hat 8 von 9 Duellen am Boden gewonnen, als auch Franziska Kett, die hat ganz lange, so ich glaube, 8 von 11 gewonnen und hinten raus dann, da wurde es dann ein bisschen schwierig und dann kam ja auch dieser sehr, sehr schon beim Ansehen schmerzhafte Krampf in der Verlängerung, bei dem sie dann ausgewechselt werden musste. Aber ich vermute mal, Lisa, du wirst jetzt da keine abweichende Meinung haben, wenn ich dich frage, wie du die beiden Außenverteidigerinnen, die dann länger gespielt haben, nämlich Kleinhahn und Kett, fandest.
Ja, fand ich beide gut. Franziska Kett hat mich sehr beeindruckt, weil ich ihr das nicht zugetraut hat nach dem, was ich vorher von ihr gesehen hatte. Ich habe auch noch nicht so schrecklich viel von ihr gesehen, weil sie aber auch im Verein ja auch nicht so schrecklich viel gespielt hat. Ja. Dadurch hatte man nicht so häufig die Gelegenheit. Das, was ich in der Nationalmannschaft bis dahin gesehen hatte, fand ich nicht so gut, offen gesagt. Und heute fand ich es richtig, richtig stark und tatsächlich, was Justin sagt, wie unbeeindruckt die da reingegangen ist und wie abgeklärt und wie die noch Duelle gewonnen hat zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich überhaupt nicht mehr damit zu rechnen war, dass sie noch gerade auslaufen können, fand ich toll. Kleinherne habe ich nicht ganz auf dem gleichen Niveau gesehen, aber auch gut.
Mhm. Ich meine, es ging natürlich auch mehr über den französischen Flügel auf der linken Seite, das kommt noch mit dazu. Also Kleinherne und Brandt, die hatten viel, viel mehr zu tun. Und als eben auf der rechten Seite Franziska Kett. Aber das sind jetzt dann schon Details. Ich denke, wir sollten jetzt dann aber mal zur roten Karte kommen, weil Justin es schon mal kurz angesprochen hat. Also ich gehe eigentlich davon aus, dass es jede Hörerin und jeder Hörer gesehen hat. Es gibt einen Freistoß von Frankreich von der rechten Seite. Es ist im Grunde eigentlich die erste Torannäherung der Französinnen in diesem Spiel. Und dieser Freistoß wird verteidigt und dann bleibt das Spiel stehen. Und in der ersten Zeitlupe sieht man dann, was der Grund für den gerade laufenden VR-Check ist. Kathi Hendrich hält ihre Gegenspielerin, packt sie kurz an den Haaren und sieht dafür dann die rote Karte und es gibt einen Strafstoß, der dann auch etwas glücklich, denn Ann-Kathrin Berger ist natürlich noch dran, über die werden wir gleich noch sprechen, verwandelt wird. So liegt dann Deutschland zurück und ist in Unterzahl. Lisa, müssen wir über diese rote Karte irgendwie diskutieren?
Nicht, wenn es um die Frage geht, ob die berechtigt ist. Natürlich ist die berechtigt. Also wenn man sich die Bilder anguckt, muss ich mit Rot vom Platz gehen. Ich glaube, da kann man jetzt nicht viel anderes herbeireden. Mir geht's auch da wie Justin, dass ich es nicht verstanden habe. Also, dass mir völlig unklar ist, ob das ein Blackout war bei ihr. Ich habe mich gefragt, ob sie dachte, sie hält sie am Trikot. Ich weiß nicht, ob man das verwechseln kann. Es sah für mich einfach so aus, als ob ihr das nicht klar war, dass sie sie an den Haaren gezogen hat. Also auch, wie sie hinterher guckt. Das sah für mich wirklich nicht nach schuldbewusst aus. Das wäre jetzt meine Interpretation, dass sie vielleicht gedacht hat, sie zieht am Trikot und deswegen dafür dürfte sie nicht rot sehen. aber schwer zu erklären.
Vielleicht war das so eine hilflose Aktion. Sie hat ein bisschen den Kontakt zu Mbok verloren und dann greift man eben nach was, nach dem Trikot.
Genau, sie greift irgendwie zu, aber ja. Aber ja, also was soll die Schiedsrichterin machen? Das ist eben eine rote Karte.
Klare rote Karte, Vergehen am Kopf, auch eine Unsportlichkeit, ja tatsächlich, da denke ich, wollen wir auch, dass dann rot gezeigt wird, egal wie heftig das ist, da muss man jetzt glaube ich nicht in Diskussionen reingehen, wie stark sie da gezogen hat. Also Justin, du hast auch schon es ja als Dummheit eingeordnet, aber hast du noch weiterführende Gedanken dazu oder müssen wir einfach sagen, okay, das legen wir einfach ab unter einem der dümmsten Platzverweise, die man so gesehen hat in den letzten Jahren?
Ja, es ist bitter und ich versuche ja auch immer möglichst solche Begriffe dann auch zu vermeiden irgendwie, weil man ja mal versucht auch sich so in die SpielerInnen im Fußball dann so ein bisschen reinzufühlen und sie macht es ja jetzt nicht, um Deutschland absichtlich zu schaden, so in dem Sinne, deswegen ist es immer schwierig dann von Dummheit und so weiter zu sprechen, aber in dem Fall ist es halt einfach schon sehr, sehr krass und sehr, sehr fast schon einmalig. Also das sowas habe ich noch nicht oft erlebt, so eine Situation. Und deshalb ist es auch schwer einzuordnen. Also es ist schon ein dicker Mbok.
Ja, okay. Der lag aber wirklich sehr nahe. Ich hoffe ehrlicherweise, dass Kathi Hendrich wirklich da eine Fehlwahrnehmung hatte, dass sie das gar nicht gemerkt hat, dass sie an den Haaren gezogen hat. Weil ansonsten fände ich auch die Reaktionen nicht ganz so passend, denn da muss man dann auch dazu stehen, dass man Fehler gemacht hat. Aber das wissen wir jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Da will ich jetzt nicht drüber diskutieren, denn das wird definitiv noch aufgearbeitet werden in den nächsten Tagen. Und dann sehen wir eben das 1:0. Ich habe es vorhin schon kurz beschrieben, dass da Gero antritt und halb links schießt und Ann-Kathrin Berger ist noch dran, wirklich auch mit der ganzen Hand, aber der Ball geht irgendwie rein. Und so führt Frankreich mit 1:0, aber das sollte nicht die Vorentscheidung sein, auch wenn es sich vielleicht da schon so angefühlt hat. Frankreich hat eine Chance noch danach, da dauert es aber schon mal 6 Minuten, bis die überhaupt zustande kommt. Das war ein Kopfball von Katoto, die aber zu wenig Druck dahinter bekommt. Und dann kommt Lisa die 25. Minute und Gio Hoffmann erläuft einen tiefen Pass von Clara Bühl, holt damit eine Ecke raus und die wiederum köpft dann Sjoke Nüsken in einem, ja, mit einem sehr schönen Laufweg, sehr schönes Timing, dann eigentlich nicht verteidigbar zum 1:1 ins Tor. Was vom kommenden Spiel, was wir dann noch danach gesehen haben, war denn schon in diesem Treffer angelegt, in diesem 1:1? Das war ja alles andere als Zufall.
Man sieht ja schon, wie Clara Bühl vor dem Eckball das Publikum heiß macht. Mhm. Und das war so im Grunde eine Schlüsselszene für mich, da zu sehen, die sind ganz anders drauf als im letzten Spiel. Also, dass sie signalisiert, da geht noch was, das ist hier nicht vorbei in so einer Situation. Und dann geht sie zum Eckball und dann haut Nüsken das Ding rein. Und dass sie das kann, weiß man ja. Das weiß man ja von Chelsea. Also, sie hat schon öfter solche Tore gemacht. Ja, aber dass sie sowas einstudieren und es funktioniert in Unterzahl, ist einfach Wahnsinn. Also, volle Energie und du siehst auch, wie Nüsken das bejubelt, also wie viel Emotion da drin ist, was da abfällt und dass die auch in dem Moment das Gefühl hat, da geht noch was. Und ich meine, wir sind zu dem Zeitpunkt in der 25. Minute und die sind zu 10. Ja, super.
Das war ein besonderer Moment. Also das wird man definitiv mit diesem Turnier weiter verbinden. Und Justin, da haben wir ja auch wieder eine gute Aktion von Gio Hoffmann. Sie hat ihren Job perfekt erfüllt.
Ja, kann man tatsächlich so sagen, auch wenn ich sie nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so euphorisch sehe, aber ich fand, sie hat eine gute Leistung gezeigt, da stimme ich euch auf jeden Fall zu. Wie gesagt, ich hätte es gerne 11 gegen 11 gesehen, wie da ihre Rolle ausgesehen hätte, weil ich glaube, da wäre auch viel Potenzial mit drin gewesen, aber so wie es jetzt eben war, 10 gegen 11, war es schon wichtig, sie da vorne auch zu haben, um ein bisschen das wieder auch wettzumachen. Und der Zeitpunkt des Tores war auch einfach unfassbar wichtig, weil ja, es war eine relativ schnelle Antwort und die hat Deutschland auch gebraucht, glaube ich. Denn wenn es jetzt beispielsweise mit 1:0 für Frankreich in die Pause geht oder Frankreich noch mehr Oberwasser bekommt, dann auch nach dem 1:0, ja, dann wird es, glaube ich, richtig, richtig schwer. Und so hast du halt dieses 1:1 und weißt, okay, wir haben jetzt diesen Ausgleich und jetzt können wir mit allem, was wir haben, verteidigen und uns irgendwie versuchen, in dieses Elfmeterschießen zu retten. Fand ich ganz interessant. Janina Minge hat das dann nach dem Spiel auch bei der beim ZDF gesagt. Das war das einzige Interview, was ich jetzt mitbekommen hatte. Da meinte sie dann auch, ja, mit diesem Ausgleich ist einfach auch nochmal ein Ruck durchs Team gegangen und wir haben uns gesagt, wir werden dieses Elfmeterschießen erreichen und das werden wir gewinnen. Und das war halt so ein bisschen drin in diesem Team. Klar, lässt sich dann nachher, wenn man es gewonnen hat, natürlich einfach sagen, aber es war ja spürbar, dass Deutschland sich vor allem darauf dann fokussiert hat, eben mit allem, was sie haben, dieses Tor zu verteidigen, was sie haben. Und da gab es ja mehrere Beispiele, die fast schon heroisch waren, also von Ann-Kathrin Bergers Sensationsparade bis hin zu Situationen, wo eine deutsche Spielerin noch gerade so reingrätscht, wo du denkst, ja, das ist jetzt eine Situation, wo Frankreich nur querlegen muss und dann steht es 2:1 und dann grätschen sie das Ding noch weg. Und ja, also das war schon sehr beeindruckend.
Und du hast jetzt dann die Aufgabe, Justin, sorry dafür, du darfst mir jetzt erklären, was Frankreich dann in Überzahl aber falsch gemacht hat. Und ich glaube, vielleicht können wir das an dem besten Angriff, den Frankreich im kompletten Spiel hatte, erklären. Das war in der 40. Minute. Also wir sehen schon, es dauert eine ganze Weile nach diesem Ausgleich in der 25., bis Frankreich erstmal wieder eine richtig gute Chance hatte. Und da spielt sich Cascarino das 2:1 heraus. Wunderbar mit dem Ferserl, wie sie hier im ORF gesagt haben, wo ich das Spiel gesehen habe. Oder mit der Hacke, wie wir in Deutschland sagen, trifft sie zum 2:1, aber sie stand wirklich ein Fußspitzchen, laut der UEFA-Bilder. Ein Fußspitzchen stand sie im Abseits. Aber was hat denn bei diesem Angriff geklappt, Justin, was Frankreich ansonsten über wirklich weite Strecken hat vermissen lassen?
Kurz formuliert würde ich sagen, schnelles Kombinationsspiel über die Halbräume. Denn das war was Deutschland einfach in den vergangenen Partien auch nicht immer so gut verteidigen konnte, weil die Sechserinnen es nicht geschafft haben, die Räume in der Breite dann auch richtig zu verteidigen, beziehungsweise als Team haben sie es nicht geschafft, diesen Raum dann auch zu schließen. Und da ist Frankreich in diesen Halbraum reingekommen und hat dann mal die Entscheidung getroffen, nicht mit dem Kopf durch die Wand anzufangen, irgendwie in Dribbling zu gehen oder in Fernschuss oder irgendwie anders die Zeit zu verlängern, sage ich mal, sondern wirklich ins schnelle Kombinationsspiel reinzukommen mit den technisch starken Spielerinnen, die sie haben, und Deutschland da quasi laufen zu lassen. Und in fast allen anderen Angriffen, die sie in diesem Spiel hatten, war es eben so, dass sie sich für lange Lösungen entschieden haben, also lang von der Dauer der Zeit her. Das heißt, Deutschland hatte immer aus französischer Sicht zu viel Zeit, sich auf diesen Angriff einzustellen und dann wieder in die Räume zu schieben und dort in die Zweikämpfe zu kommen. Und in der Szene haben sie es dann wirklich mal schnell gelöst, indem sie Direktspiel kombiniert haben und eine gute Dreiecksbildung dort auch hatten im Halbraum und dann hinter die Kette gekommen sind. Und diese Räume haben sie sonst eher nicht bespielt bekommen. Und da waren sie mir viel zu langsam, teilweise zu statisch und manchmal auch ein bisschen zu egoistisch, wenn sie dann versucht haben, das über Einzelaktionen zu lösen, statt im Team.
Das Dribbling statt der Passstaffette, das war so ein bisschen das Motto bei Frankreich. Und das hat Lisa dazu geführt, dass am Ende der ersten Hälfte, die auch schon eine knackige Nachspielzeit hatte, weil der VAR-Entscheid alleine hat ja schon 3 Minuten gedauert. Am Ende der ersten Hälfte hat Deutschland nur 2 Schüsse, okay, in Unterzahl, aber Frankreich hat auch nur 4 Schüsse. Also die sind wirklich bei 75% Ballbesitz mit sehr, sehr wenig rausgekommen. Und im Grunde war das in der zweiten Hälfte genauso. Es fällt zwar noch ein weiteres Tor, das entsteht aber nach einem Konter nach einem deutschen Standard. Das führt zu einer Ecke und diese Ecke wiederum führt zu dem Tor, bei dem es aber dann wieder eine Abseitsstellung gab, diesmal eine passive, die dann durchs Eingreifen von Lacroix zur aktiven wurde. Und so zählt dieses 2:1 dann eben wieder nicht und Frankreich steht wieder auf 1:1. Aber das war insgesamt schon, also wenn man sich jetzt mal von der deutschen Sicht löst, enttäuschend, was Frankreich gezeigt hat, oder?
Ja, total. Ich habe auch vieles einfach nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum sie es auf Teufel komm raus immer über links versuchen. Also es ist ja nicht so, dass die nicht beide Seiten bespielen könnten. Ich verstehe auch nicht, warum du so wenig Seitenwechsel im Spiel hast, wenn du eine mehr bist. Also warum man das nicht ausnutzt, weil Deutschland hat ja teilweise das gesamte Team in eine Richtung geschoben, um dann diese Seiten dicht zu machen. Und dass man die andere Hälfte des Spielfelds dann nicht irgendwie cleverer nutzt, hat sich mir nicht erschlossen. Und auch solche Sachen wie, sie haben, ich weiß nicht wie viele, aber ich habe gefühlt, hatten sie relativ viele Eckbälle. Und Deutschland konnte den Rückraum nicht mehr verteidigen. Also da stand eigentlich, bei mehreren Eckbällen stand da immer eine frei von den Französinnen. Und dass sie das nicht ausgespielt kriegen, also da konntest du ja zugucken, wie eine Frau dann zwei Französinnen verteidigen muss und wie sie es trotzdem über Passspielen nicht gelöst kriegen oder den mal scharf an dieser Stelle zu spielen, sondern dann das jedes Mal verstolpert haben, hat mich verwirrt, weil ich meine, die technischen Fähigkeiten sind ja eindeutig da, die Geschwindigkeit ist da und das alles nicht auf den Platz zu kriegen, ja, habe ich nicht verstanden.
Ich glaube, Schärfe war nicht nur bei Eckbällen ein Thema, sondern Passschärfe generell. Das Tempo war sehr gering, dieses such die freie Frau, spiel sie immer an, schieb auch weit nach vorne, also die Außenverteidigerin in der ersten Hälfte, vor allem der Almeida, stand viel zu weit hinten, obwohl sie überhaupt nicht gepresst wurde. Die hätte Franziska Kett und Jule Brandt richtig hinten, nicht Jule Brandt, Entschuldigung, Clara Bühl, richtig hinten reindrücken können, aber haben sie nicht gemacht. Und ich dachte eigentlich, in der Halbzeitpause würden dann Anpassungen kommen und dann wird es in der zweiten besser. So war es damals gegen die Niederlande, ehrlicherweise, im letzten Gruppenspiel bei Frankreich. Aber in dieser Partie nicht zu sehen. Wir haben eben dieses 2:1 nach Ecke, das eben aberkannt wird. Und dann haben wir auf der anderen Seite, Justin, einen Strafstoß, den es gibt für Deutschland, 68. Minute. Nüsken, also erstmal wird Brandt von Bajar gefoult. Frage schon mal, wie viel Foul war dabei und wie viel hat Jule Brandt den Fuß gesucht, würde ich jetzt fast sagen. Ich weiß nicht, ob du dazu eine starke Meinung hast.
Nö, keine starke Meinung. Ich würde sagen, den kann man geben, den Elfmeter. Also klar sucht Jule Brandt da den Fuß, aber ja, die Französin stellt sich da auch nicht gerade klug an. Also das muss man auch sagen, ohne Not eigentlich, weil sie kann auch einfach erstmal nur stellen und versuchen, Brandt dort erstmal quasi ja einfach zu stellen und das macht sie nicht, sondern sie geht direkt in den körperlichen Zweikampf und dann macht das Brandt natürlich clever und nimmt das an, aber sie trifft die trotzdem unten am Fuß und legt sie dort und dementsprechend, finde ich, kann man den Elfmeter schon geben.
Lisa? Ja, ich fand, es ist so ein 50-50-Ding. Ich hätte jetzt spontan gesagt, ich hätte ihn nicht gegeben, weil ich finde, Jule Brandt fädelt ein.
Ja.
Aber ja, sie drückt, glaube ich, oben auch noch ein bisschen, also ja.
Also ich
kann
muss sagen,
man vielleicht machen, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht.
Ich will eigentlich auch nicht, dass für solche Situationen Strafstoß gepfiffen wird, wenn die Verteidigerin eigentlich nicht so arg viel mehr macht, als zu stehen. Und dann wird sie ja letztlich auch vom Brandt getroffen. Aber vielleicht hat die Fußballgöttin da ja auch eingegriffen. Denn Sjoke Nüsken tritt an und man denkt sich, meine Güte, könnten die jetzt vielleicht hier mit einem 2:1 sogar richtig dieses Spiel anzünden. Aber nein, Perrault Monnier pariert einen relativ schwach geschossenen Strafstoß. Ich weiß nicht, müssen wir den noch analysieren oder lassen wir ihn einfach vom Tisch fallen? Ich sehe hier.
Sie hat es ja reparieren können, also kann man großzügig drüber hinwegsehen.
Wir gehen da drüber hinweg und weiter.
Ja, würde ich auch sagen. Das ist Sjoke Nüsken wird selber wissen, dass der jetzt nicht so toll geschossen war. Zu diesem Zeitpunkt war das der 27. Elfmeterdienst inklusive Elfmeterschießen bei Schweden gegen England in diesem Turnier gab und nur 13 davon wurden verwandelt. Allerdings, das wird ein bisschen besser, wenn wir dann auf später in den Spielfilm reinkommen. Ich will jetzt nicht noch alle einzelnen Szenen runterbeten, denn dann wird diese Sendung hier noch länger. Was aber dann zu sagen ist zu dieser zweiten Hälfte ist, es ist weiter so intensiv wie in der ersten Hälfte und Deutschland hat erstaunlicherweise auch eine Phase der Kontrolle und der Chancen, in denen Frankreich sich gar nicht so wirklich befreien kann und es mehrere kleinere Chancen für Deutschland gibt. Und hinten raus schafft es zwar Frankreich nochmal ein bisschen mehr Ballbesitz zu bekommen. Es gibt einen Volley-Schuss noch von der Almeida in der 89. Minute, der geht drüber. Und einmal muss Berger noch rauskommen gegen Matteo. Aber das war es dann tatsächlich schon. Das war eine starke zweite Hälfte, in der Justin allerdings eben, wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, gar nicht gewechselt wurde. Hast du das schon mal erlebt, dass ein Team, das in Unterzahl ist, Klar, den einen Wechsel, Sarai Linder ist verletzt, der wurde gemacht, aber tatsächlich keinen anderen Wechsel vornimmt bis spät in der Nachspielzeit, 98. Minute.
Ich habe viele Fußballspiele in meinem Leben gesehen, aber ich erinnere mich jetzt gerade zumindest ad hoc an keins. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Wück der erste Trainer der Geschichte ist. Da wird es bestimmt irgendein Spiel geben, aber mir fällt keins ein. Und ich war auch sehr überrascht, muss ich sagen. Einerseits kann man natürlich argumentieren, Deutschland hat eine starke zweite Halbzeit gespielt. Mhm. Man will den Rhythmus vielleicht nicht durcheinander bringen. Es läuft ja theoretisch. Auf der anderen Seite habe ich schon hier und da ein bisschen Wechselbedarf gesehen, weil die von euch zurecht gelobte Gio Hoffmann hat dann in der zweiten Halbzeit immer mehr Aktionen gehabt, in denen sie doch eher müde wirkte, eher platt wirkte, nicht mehr so viel Mehrwert dann auch für die Offensive bringen konnte, weil sie bei diesen Situationen, wo sie die Bälle festmachen sollte, sie dann eher doch wieder verloren hat oder ins Foul ging oder ja einfach nicht mehr so ganz auf der Höhe war, was ja auch nachvollziehbar ist bei dem intensiven Spiel, was sie einfach spielt. Und da hätte ich mir dann eine Spielerin gewünscht, die ja für so Umschaltmomente gemacht ist, die ein bisschen mehr Tempo mitbringt, weil da gab es auch 3-4 Szenen, in denen Gio Hoffmann dann ins Laufduell ging und wo sie einfach zu langsam war, kein Vorwurf, sondern einfach faktisch zu langsam war. Und da aber mal so eine Selina Cerci beispielsweise zu sehen, die in der Bundesliga ja seit Jahren in so Systemen auch schon gespielt hat, wo sie in Umschaltsituationen gezeigt hat, dass sie sowas kann, hätte mir durchaus gefallen. Oder eben Lea Schüller dann früher zu bringen, aber Selina Cerci wäre für mich eine interessante Stürmerin gegen dieses Frankreich dann einfach gewesen in dieser Schlussphase in der zweiten Halbzeit, aber dann auch in der Verlängerung.
Und es war sogar die 98. Minute der Verlängerung, also die 8. Minute der Verlängerung, Entschuldigung, nicht der Nachspielzeit, wie ich es vorhin gesagt habe. Aber Lisa, du hast auch schon Luft geholt zu diesem Wechselthema.
Ja. Also mich hat's auch gewundert. Ich meine, am Ende hatte recht, weil es hat funktioniert. Aber das sah an einigen Stellen, also genau, Giovanna Hoffmann war stehend K.O. ab einem gewissen Zeitpunkt. Da ging nicht mehr viel. Ich fand auch, dass Jule Brandt einfach völlig ausgepumpt wirkte. Mhm. Und nach hinten ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr richtig viel helfen konnte und sich auch irgendwie Pausen nehmen musste, weil da körperlich nicht mehr so viel ging. Also die hat geackert wie wild, aber da habe ich mir schon so ein bisschen Sorgen gemacht auf der Seite, dass das ordentlich schief gehen könnte, zumal ja die Franzosen durchgewechselt haben und ich dann irgendwann dachte so, jetzt sind wir hier demnächst 11 frische Spielerinnen gefühlt gegen 10 Halbtote auf dem Platz. Aber es ist aufgegangen. Ich habe mich irgendwann tatsächlich gefragt, wechselt er nicht, weil er bestimmte Spielerinnen fürs Elfmeterschießen auf dem Platz halten muss, weil sich es mir wirklich nicht mehr erschlossen hat, warum man nicht wechselt.
Ja, und ich habe auch nicht verstanden, warum, also übers Turnieren weg, warum Cora Zikay beispielsweise so gar keine Chance bekommt. Die hat eine überragende Bundesliga-Saison gespielt. Klar, jetzt in den Kurzeinsätzen, die sie bei der Nationalelf hatte, hat sie jetzt vielleicht noch nicht überragend gespielt, aber sie bringt ja schon ein Profil mit, was durchaus interessant ist. Sie hat bei Freiburg auch schon mal Schiene gespielt, interessanterweise. Insofern wäre sie vielleicht sogar eine Option dann gewesen, als Franziska Kett dann mit Krampf runter musste. Aber manche Spielerinnen im Kader scheinen halt so gar keine Rolle zu spielen. Ich hätte mir auch eine Dahlmann früher gewünscht, weil sie einfach eine Spielerin ist, die mit ihrem technischen Niveau auch mal Bälle halten kann und auch mal eine Idee reinbringen kann. Ja, also da war ich schon auch sehr, sehr verwundert, dass das alles sehr, sehr spät kam und vor allem, ja, die letzten Wechsel waren ja eigentlich nur Cerci für Kett, weil sie halt einen Krampf hatte, und Debritz und Dahlmann fürs Elfmeterschießen. Also, war schon ein bisschen seltsam.
Ja, also ich habe da zwei Gedanken zu. Der eine Gedanke ist, dass es sehr gut hätte sein können, dass wir über diese Wechsel viel kritischer gesprochen hätten, denn Wück ist damit ein großes Risiko gegangen. Mit laufender Erschöpfung steigt einfach die Gefahr für Fehler. Das hätte sehr gut passieren können und man hat es eben manchen Spielerinnen schon angesehen. Also Jule Brandt habt ihr ja schon angesprochen. Du hast auch wieder gesehen, Jule Brandt, die haut sich rein ohne Ende. Aber die Art und Weise, wie sie Defensiv-Zweikämpfe führt, ist einfach nicht gut. Das endet immer mit einem Foul. Und nach dem fünften Foul hat sie dann auch mal gelb gesehen. Interessanterweise hat dann für einen Angriff Frankreichs Jule Brandt Spitze gespielt und Gio Hofmann auf rechts. Da dachte ich noch, ah, okay, jetzt haben sie drauf reagiert. Nicht, dass sie sich gelb-rot holt gegen Kashawi oder Selma Bashar. Aber das war tatsächlich nur eine kurze Phase. Und dann hat Jule Brandt wieder auf rechts gespielt und hat das ja dann auch gut gemacht. Aber also es war ein Risiko, das Wück eingegangen ist. Und das ist allerdings gut gegangen. Und der zweite Aspekt dazu ist, muss man noch sagen, dass man es bei Franziska Kätz-Krämpfen, dass man lange wartet, ob man jetzt da mit einem Wechsel noch drauf reagiert, das verstehe ich. Aber dass Deutschland dann tatsächlich für eine Minute zu neunt spielt, weil man es, obwohl Frankreich auch gewechselt hat, also Franziska Kätz wurde ja eine ganze Weile dann behandelt, das war ein weiteres Risiko und das war eigentlich ein kleiner Fuck-up, muss man so sagen. Also das sollte so eigentlich nicht passieren. Und dass wir dann Selina Cacic als Linksverteidigerin sehen, das passt zu dieser EM. Also das ist quasi, wenn uns mal jemand fragen wird, was ist das Bild dieser EM? Klar, Ann-Kathrin Berger und so weiter auch. Aber Selina Cacic als Linksverteidigerin zeigt eigentlich, wo die Probleme so lagen. Aber ich will tatsächlich aber auch nochmal eine Lanze dafür brechen, für die Art und Weise, wie Christian Wück das angegangen ist. Denn ich habe schon den Eindruck, dass er ein Trainer ist, der viel auf Gefühlsbasis macht. Ja, klar, auch viel Leitlinien und so weiter. Und ich habe auch schon an manchen Stellen hier natürlich meine Kritik geübt, die ich habe. Aber man muss es respektieren, wenn jemand einen Weg einschlägt, der eben auch sehr sensibel darauf reagiert, was er glaubt, auf dem Feld zu sehen. Und er hat auf dem Feld gesehen, und ich denke, wir drei auch, dass es sehr, sehr gut funktioniert hat. Dass es in Unterzahl kaum ein Problem gab. Und dann kann ich dieses Argument, du möchtest da jetzt auch quasi niemanden rausnehmen und damit irgendetwas verändern, was das vielleicht ins Wanken bringt. Ich kann es verstehen, es war trotzdem ein Risiko, aber es ist gut gegangen. Und deswegen glaube ich, ist dazu alles gesagt? Ich gucke fragend in die Runde.
Vielleicht anschließend an dein Lob für Christian Wück. Ich bin nicht der allergrößte Fan von der Art und Weise, wie Deutschland die ersten 13 Spiele waren es, glaube ich, unter Wück absolviert hat, von der Herangehensweise her. Aber ich bin sehr wohl ein Fan davon, wie er versucht hat, auf die Dinge, die jetzt gerade in der Vorrunde bei der EM nicht funktioniert haben, wie er versucht hat, darauf zu reagieren und da Dinge anzupassen und auch zu sagen, wenn wir das gegen Frankreich machen, dann kassieren wir sehr wahrscheinlich 3-4 Gegentore. Und das wird sicherlich ein Prozess gewesen sein, gemeinsam mit den Spielerinnen. Also das wird sicherlich nicht nur aus seiner Feder stammen, sondern das ist ja immer ein wechselseitiger Prozess dann auch. Aber darauf dann eben auch einzugehen und die Dinge dann auch anzupassen, lässt sich jetzt natürlich leichter sagen mit dem Weiterkommen, aber man sieht durchaus den Willen dahinter, Dinge dann auch zu verändern und nicht eben naiv einfach so weiterzumachen. Und das finde ich schon auch eine Sache, die man lobend hervorheben kann.
Gut, ich glaube, dann lasst uns mal über Ann-Kathrin Berger sprechen. Da müssen wir jetzt drüber sprechen. Lisa, wenn es eine Szene dieser EM gibt, und ich glaube tatsächlich, das bezieht sich auf dieses komplette Turnier, dann war das, glaube ich, die 103. Minute in diesem Spiel. Deutschland spielt eben schon so ellenlang in Unterzahl. Ann-Kathrin Berger hat schon vorher mehrmals gut pariert. Und dann passiert das, was eben das Größte ausgerechnet seit Schnellinger wahrscheinlich bedeutet hätte, nämlich ausgerechnet ein Eigentor, hätte dann diese harmlosen Französinnen zum 2:1 kommen lassen. Minge köpft einen Ball, eine Flanke unglücklich aufs eigene Tor und Ann-Kathrin Berger, also diese Parade, schaut sie euch aus allen verfügbaren Winkeln an. Es ist ein Gedicht und sie hat dafür auch ihre Gesundheit aufs Spiel gesetzt, denn so wie sie auf die Schulter gefallen ist, das muss wahnsinnig wehgetan haben. Also Lisa, jetzt ist Zeit, dass wir mal über Ann-Kathrin Berger sprechen und irgendwie vermute ich, wir werden sie viel lobhudeln.
Ja, also in dem Moment haben, glaube ich, die Französinnen auch überhaupt nicht mehr reagiert, weil für die war der Ball drin. Also ja, da hat sich, glaube ich, keiner mehr bewegt. Vorne, die Alp. Ja. Und der Ball war ja auch schon drin. Also wie sie den da rausholt, das ist halt Ann-Kathrin Berger. Es ist Ann-Kathrin Berger an einem richtig guten Tag und es war ein richtig guter Tag. Und ich glaube, das kann man gar nicht laut genug feiern nach dem, was wir vor einer Woche gesehen haben. Mhm. Ja, und nach der Verunsicherung, die man gesehen hat in ihrem Spiel, finde ich, das schon extrem beeindruckend, wie man innerhalb von so kurzer Zeit das hinkriegt, sich selbst wieder so stark zu machen. Weil ich habe heute, ich glaube, mir fällt keine unsichere Szene von ihr ein. Ich habe,
glaube ich, einmal unter einer Flanke durchgesprungen, aber das ist jetzt bei,
stimmt,
gefühlt
jetzt, wo du sagst, eine Flanke,
Minuten,
genau.
Spielzeit, ja. Okay.
Genau. Aber ansonsten, sie hat irre viele Bälle abgefangen, sie ist in den richtigen Momenten rausgekommen, sie hat dem Team die Sicherheit gegeben, die es dringend gebraucht hat, und hat die Bälle nach vorne geschlagen, die halt für das Spiel sein mussten. Und von denen kommen halt richtig viele auch bei der eigenen Mitspielerin an den Tagen, wo es bei ihr gut läuft. Also Wahnsinnsspiel. Wahnsinnsspiel und noch beeindruckender nach dem, was vor einer Woche war. Und was sie an Diskussionen halt über sich ergehen lassen musste. Und die musste ja auch irre viele Interviews zu dem Thema geben. Und sich dann da reinzustellen und so ein Spiel abzuliefern, Respekt.
Das unfassbare Reaktion auf das. Also kann ich mich komplett anschließen. Was brauchst du in so einem Spiel, wenn du in Unterzahl bist? Du brauchst natürlich das Quäntchen Glück bei der individuellen Klasse, die der Gegner hat. Das hatte Deutschland. Du brauchst 10 Spielerinnen, die wirklich die Extrameter machen, um das irgendwie zu kompensieren, dass man in Unterzahl ist. Und du brauchst eine herausragende Torhüterin. Und das war an dem Abend Ann-Kathrin Berger, die das Ding mitentscheidend gewuppt hat für Deutschland. Im Spiel selbst, im Elfmeterschießen dann sowieso. Aber ich bin unfassbar beeindruckt davon, wie diese Frau einfach gar keine Nerven zu haben scheint. Also das ist Wahnsinn. Das ist ja schon beim Spielaufbau in der Vorrunde häufig aufgefallen, wie sie, selbst wenn sie mal einen Fehler macht, wie sie trotzdem weiter ihr Spiel durchzieht und ja, wie abgeklärt und abgezockt sie ist und wie wenig sie darauf gibt, wenn Leute das von außen oder auch von innen kritisieren. Und das finde ich in dem Fall sehr beeindruckend. Und ja, in dem Spiel war sie die beste Version ihrer selbst. Ich meine, in der Vergangenheit war es häufig so, dass sie auch mal so Schwankungen drin hatte in ihrem Spiel und dass dieses Zocken dann auch mal nach hinten losging. Aber wenn es so funktioniert wie heute, dann klasse, also auf der Linie stark, im Spiel beim Herauskommen stark, im Aufbauspiel, wenn es mal eins gab bei Deutschland, auch stark. Insofern wenig, sehr, sehr wenig Kritikpunkte und sehr, sehr viel Lob.
Vor allem konnte man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie eben auch viel Sicherheit ausgestrahlt hat. Also das war eine Einheit da hinten drin. Vielleicht hat dann jetzt in diesem Spiel dann das funktioniert, was eben Christian Wück auch damit beabsichtigt hat, dass er eben Knaack und Minge immer hat spielen lassen. Ich meine, in diesem Spiel war es anders geplant, aber es war ja dann de facto ab der 15. Minute wieder so. Und die Abstimmung war schon wirklich sehr gut. Wann kommt Ann-Kathrin Berger raus? Wann stellen auch die Spielerinnen nur den Block? Das hat sie ihnen auch nochmal, glaube ich, vor der Verlängerung gesagt, vor der zweiten Hälfte der Verlängerung, dass sie da ein bisschen mehr das Zentrum zumachen sollen und die Ecken, die deckt sie dann schon ab. Also das war eine sehr, sehr gute Aktion oder ein sehr, sehr gutes Spiel. Und es gab dann noch eine sehr gute Aktion. Daher der Versprecher, 123. Minute, Malar schießt aus der Distanz an die Latte. Ann-Kathrin Berger, sie wäre aber natürlich da gewesen. Jetzt wollen wir nicht so tun, als ob der reingegangen wäre. Aber dann war klar, okay, es gibt Elfmeterschießen. Und wir müssen jetzt nicht alle Elfmeter hier nochmal durchgehen. Vielleicht kann man nochmal kurz erwähnen, dass es vielleicht nicht ganz optimal vom Schiedsrichterinnen-Team oder der UEFA oder wem auch immer da gelöst ist, dass Herr Nina Minge 3 Minuten gefühlt warten muss, bis sie ihren ersten Schuss dann auch setzen darf. Immerhin, er war drin, Majri dann direkt danach verschießt gegen Berger, danach treffen alle Schützinnen, bis Sarah Delbritz die Oberkante der Latte erwischt, und damit geht's dann unter anderem auch mit einem von Ann-Kathrin Berger verwandelten Strafstoß über die 5. Schützin, über die 6. Schützin, und bei den 7. Schützinnen, da passiert es dann. Sjoke Nüsken tritt zum 2. Mal in diesem Spiel an. Sie entscheidet sich für die andere Ecke und sie trifft zum 6:5, und Sombart für Frankreich verschießt, denn Ann-Kathrin Berger pariert ihren Schuss ins rechte Eck. Und sie war die Einzige, die nicht davon überrascht war. Man hat es eindeutig gesehen an ihrer Reaktion. Und dann mussten sie alle noch warten. Olofsson, Die Schiedsrichterin hat sie noch kurz zurückgepfiffen. Es war wohl auch wirklich knapp. Also ich habe mir das beim Schuss auch schon gedacht. Sie hat da ganz schön gegambelt, weil sie springt immer sehr weit nach vorne und versucht eben den Fuß noch über der Linie zu halten. Aber es war regelkonform. Und dann, Lisa, durfte gejubelt werden. Und Deutschland hat dieses Spiel gewonnen. Gibt es zum Elfmeterschießen aus deiner Sicht noch was zu bemerken?
Stark von Nüsken, dass sie da wieder antritt. Also richtig stark in der Situation. Mutig und sehr sauber verwandelt.
Also ich muss sagen, bei Elfmeterschießen merke ich immer, also ich bin so weit weg vom Leistungssport, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist ja, es ist ja tatsächlich am Bildschirm, selbst wenn man versucht, sich davon zu distanzieren und dann nicht mit irgendwelchen Fähnchen in der Hand zu sitzen, es ist ja kaum zu ertragen. Justin, wie hast du es ertragen? Hast du überhaupt hingeguckt?
Am Anfang ja, weil es lief ja am Anfang sehr gut für Deutschland und da war ich auch noch sehr, sehr guter Dinge. Aber irgendwann hat sich bei mir so ein bisschen das Bauchgefühl eingeschlichen. Jetzt ist Frankreich irgendwie in so einen Rhythmus gekommen nach diesem fast schon lächerlichen Anlauf von Mayri, der ja nichts anderes verdient hatte, als dass der Ball nicht reingeht. Also das war ja fast mit Ansage. Und dann verschießt halt ausgerechnet Sarah Debritz, die extra dafür eingewechselt wurde, und ab da war mein Bauchgefühl eher schlecht, aber das wiederum scheint immer gut für alle zu sein, für die mein Bauchgefühl schlecht ist. Also ja, das ist ja, also was man ja auch sagen muss, wir haben auch schon anderes Elfmeterschießen gesehen, sehr, sehr viele sehr gute Elfmeter. Ich denke da auf deutscher Seite allein schon an Dallmann, die das Ding oben im Winkel versenkt, Clara Bühl, auch einige Französinnen, die sehr platziert geschossen haben. Viele sehr gute Elfmeter mit dabei gewesen, muss man sagen.
Wenn ich mich nicht verzählt habe, dann waren es nach diesem Spiel 41 Turnierelfmeter und 24, die verwandelt wurden. Also da wurde die Quote ein bisschen besser. Ja, bevor wir dann abschließend zu unseren Awards kommen, Lisa, was glaubst du, auf dem Olymp der Fußballspiele, und ich glaube, da muss man jetzt auch gar nicht nur auf die Frauen gucken, sondern generell DFB-Länderspiele, wo wird dieses Spiel hier landen?
Sehr, sehr weit oben. Also in meiner Rangliste sehr weit oben. Ich ja, wenn es nachher um Finale geht, ist es halt nochmal irgendwie ein anderes Gefühl zu einem Spiel. Aber was den Verlauf betrifft und was das deutsche Team da heute auf den Platz gebracht hat, ja, fällt mir nicht viel ein, was ich Ähnliches gesehen habe.
Man bewertet sowas ja auch gerne mal retrospektiv, glaube ich. Also wenn es am Ende für den Titel reichen sollte oder für ein Finale, dann wird man sicherlich noch sehr, 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 sehr oft über dieses Spiel sprechen. Andererseits, wenn es dann nicht fürs Finale reichen sollte und man im Halbfinale vielleicht ausscheidet, dann wird man vielleicht ein sehr weniger oft über dieses Spiel sprechen. Also ich habe jetzt sehr, 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 sehr oft gesagt und dann eben ein sehr weniger. Es ist schon ein sehr spektakuläres Spiel gewesen, an das man sich sicherlich noch lange erinnern wird. Aber ich glaube, das Nachhinein, das, was jetzt noch passiert, kann dieses Spiel noch bedeutender machen. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig für die Spielerinnen selbst, dass sie sich jetzt in dieses Spiel so reinbeißen konnten, dass sie das für ihre oder auf ihre Seite ziehen konnten und am Ende gewinnen konnten, weil das intern natürlich auch nochmal was auslöst. Ich glaube, das ist nicht so spurlos an denen vorbeigegangen, dass sie gegen Schweden, auch wenn in Unterzahl, aber dass sie gegen Schweden das so deutlich verloren haben und dass es dann eben ein bisschen Unruhe gab und dass jetzt eine Woche Zeit war, das zu verdauen und darüber zu sprechen und dass es vielleicht auch hier und da von außen so ein paar Zweifel gab. Und da jetzt so ein Spiel über den Kampf, über die Mentalität, aber auch über gute Anpassungen, das zu ziehen, das wird viel mit den Spielerinnen machen und kann für so ein Halbfinale auch nochmal vielleicht Flügelchen geben.
Ja, und ich glaube, also ich habe da so zwei Gedanken zu. Also zum einen muss man sagen, so Schlaumeiern wie mir zum Beispiel wird es halt mit so einem Spiel gezeigt. Immer am Motzen und immer hier, wo ist die Spielphilosophie und so weiter und so fort. Wobei wir ja auch hier im Rasenfunk immer gesagt haben, vom Einsatz her und so weiter kann man nie einen Vorwurf machen. Das sieht man jeder Spielerin an. Und meine Güte, wie haben wir das jetzt in diesem Spiel gesehen? Aber das zeigt eben, dass eben Fußball mehr ist als nur Taktik. Und der zweite Gedanke ist dann aber doch der, den ich dazu habe, dass ich hoffe, dass so ein Spiel, egal wohin das jetzt führt, ich glaube selbst jetzt ein Ausscheiden gegen Spanien im Halbfinale, nachdem man dieses Spiel auch mit diesem physischen Einsatz auch geliefert hat, also das kann jetzt keine schlechte EM mehr werden. Es wäre schon bei einem Ausscheiden gegen Frankreich immer die Was-wäre-wenn-Frage gewesen mit der roten Karte. Also deswegen, das ist jetzt sowieso ein Sonderfall, wie man dieses Spiel hier einordnet. Aber es sollte trotzdem nicht drüber hinwegtäuschen, dass es eben ein paar strukturelle Probleme gibt, dass es einen Grund hat, warum Selina Cerci dann Linksverteidigerin spielt in den restlichen Minuten einer Verlängerung eines EM-Viertelfinals. Und da muss man da, das muss man halt dann bewerten. Und das beides ist aber gleichzeitig richtig, dass es eben manchmal wichtig ist, auf diese Dinge hinzuweisen. Und trotzdem kann das Spiel auch komplett vom Gegenteil zeigen. Und das kann auch jetzt auch gegen Spanien genauso passieren. Aber ich weiß, dass Lisa noch gar nicht an Spanien denkt. Ich will da auch noch nicht gar nicht dran denken. Das ist erst Mittwochabend um 21 Uhr. Da haben wir alle noch viel Zeit für. Wir wollen dieses Spiel beschließen, indem wir unsere Awards vergeben. Unseren MVP des Spiels, unsere Unsung Heroine und unseren Moment des Spiels. Lisa, wenn du magst, dann darfst du sehr gerne beginnen. Wer ist denn deine MVP?
Tja, dürft ihr dann leider nicht mehr nehmen. Ich nehme an Katrin Berger, Edge.
Wir dürfen sie rein theoretisch schon nehmen, aber es ist nicht so ganz überraschend, dass du sie nimmst, ja. Ja, einfach allumfassend eine sehr, sehr, sehr schöne Geschichte. Justin, würdest du jemanden anderen als MVP nominieren wollen?
Auf gar keinen Fall. Also das ist eins der wenigen Spiele, wo es wirklich so eindeutig ist, dass man fast an Katrin Berger nehmen muss. Ich bin ja auch immer ein Freund davon für Diversität und dann nochmal irgendwie auszuweichen. Und es gab auch andere deutsche Spielerinnen natürlich, die gutes Spiel gemacht haben, aber an Katrin Berger war nicht nur von den Highlights her überragend, sondern einfach mit ihren Paraden auch unfassbar wichtig dafür, dass Deutschland so lange hoffen durfte und am Ende dann eben das Ding auch gezogen hat.
Das Ding gezogen, sehr schön. Also ich werde jetzt auf gar keinen Fall mich entblöden und hier jemand anderen nennen als Ann-Kathrin Berger. Das wäre ja wirklich albern und wir können ja bei den Unsung Heroines vielleicht noch ein bisschen Variabilität reinbringen. Lisa, mit wem legst du denn da vor?
Da hätte ich tatsächlich irgendwie die halbe Mannschaft auf dem Zettel würde mich jetzt einfach für Giovanna Hoffmann entscheiden, aus den Gründen, über die wir schon gesprochen haben.
Mhm. Da vermute ich, dass das denn jemand anderen hat.
ich nehme Franzi Kett. Ich glaube, so Unsung ist sie heute gar nicht, weil vielen aufgefallen ist, wie stark sie ist, was sie für ein Potenzial hat und wie abgeklärt sie Fußball spielen kann, wie technisch sauber sie auch Fußball spielen kann, wie gut sie im Defensivzweikampf auch sein kann. Insofern, ja, Franzi Kett. Ich habe erst überlegt, ob ich Jule Brandt nehme, aber ja, vielleicht hast du sie ja, ich weiß es nicht, mal sehen.
Ja, ich habe jetzt tatsächlich festgestellt, dass ich gar nicht mal alle nennen kann, die ich gerne nennen würde. Deswegen mache ich jetzt Honorable Mentions und übernehme dann quasi den Job, das halbe Team nochmal zu nennen. Also nachdem wir Sophia Kleinhane schon vorhin erwähnt haben, will ich noch kurz darauf hinweisen, auch Rebecca Knaack hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Bei der Rettungstat von Berger hatte ich so ganz leichte, war das ein Strafstoß-Vibes, aber es wurde in keiner einzigen Wiederholung mehr gezeigt, weil immer nur die Rettungstat von Ann-Kathrin Berger gezeigt wurde. Und am Ende ging es ja mit Einwurf für Frankreich weiter, also deswegen, das war wohl kein Strafstoß, also Rebecca Knaack, tolles Spiel gemacht. Bei Lisa Sens muss man sagen, es ist eigentlich nicht ihr Turnier und irgendwie doch. Also irgendwie war ja dieses Spiel perfekt für sie. Beiß dich rein, wuse dich in jeden Ball rein und lass dich faulen, damit wir uns alle wieder beruhigen können. Das hat sie gut gemacht. Sjoke Nyskin, na gut, vielleicht packe ich die nochmal später mit rein. Ich nominiere tatsächlich, jetzt komme ich endlich zu meiner Unsung Heroine, Janina Minge. Ich muss sagen, ihre Rolle als Sechserin, das hätte mich extrem interessiert. Es hätte mich auch interessiert, ob sie vielleicht manchmal in eine Fünferkette dann reingefallen wäre im Ursprungsplan. Aber dieses Spiel, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich glaube, Lisa, du hast es auch gesagt, das war genau das Janina Minge-Spiel. Sie war auch die Kapitänin, die Deutschland gebraucht hat. Und dieser Todesblick nach sehr, sehr guten Klärungsaktionen, den fand ich, den mochte ich. Den schaue ich mir gern noch öfter an bei diesem Turnier. Hat mir gut gefallen.
Ja, sie war so eine Ankerspielerin, also so eine Spielerin, an der sich alle orientieren konnten um sie herum, was halt gerade mit den Umstellungen in der Abwehrkette auch super wichtig war, dass sie dieser Anker da eben auch war. Insofern auch ein sehr, sehr guter Pick. Ergänzung noch kurz zu dem, weil ich vorhin gesagt habe, Brandt. Sie hatte offensiv so ein paar Momente, die nicht gut waren, wo sie es nicht gut zu Ende spielt. Zum Beispiel nach ihrem fantastischen Dribbling, wo sie dann versucht, Bühl in die Tiefe zu schicken und der Ball geht irgendwo ins Nirvana. Aber defensiv hat sie mir sehr, sehr lange richtig gut gefallen. Also was sie da alles an Zweikämpfen geführt und auch gewonnen hat, wie sie da Kleinherne dann auch unterstützt hat, das war richtig wichtig für Deutschland, um die Seite da auch möglichst zuzumachen.
Mhm. Aber wirklich. So, Lisa, und jetzt dein Moment des Spiels.
Mein Moment des Spiels ist Clara Bühl vor dem 1:1, wie sie das Publikum anheizt und den Mitspielerinnen signalisiert, da geht jetzt was.
Sehr, sehr schön. Das fand ich auch schön, dass du es vorhin nochmal erwähnt hast, denn das war wirklich, ja, hat einfach sehr gut zusammengepasst zu dem, was da ein paar Sekunden danach kam, nach diesem Einheizen. Justin, was ist dein Moment des Spiels?
Die Parade von Ann-Kathrin Berger. Und ja, sie hatte mehrere Paraden, aber ich glaube, wenn ich sage die Parade, dann wissen alle, was gemeint ist.
Ja, absolut. Wunderbar. Wir haben sie schon besprochen. Tja, welchen Moment des Spiels nehme ich dann? Ich will jetzt nicht die rote Karte für Kathi Hendrich nehmen. Ich glaube, an die werden wir uns auch noch eine Weile erinnern. Und ich schwanke zwischen dem verwandelten Strafstoß von Ann-Kathrin Berger, den sie einfach als fünfte Schützin mal eben in den rechten Winkel, ist ja easy, kein Problem, auch mit einem etwas unorthodoxen Anlauf, fand ich. Aber dann nehme ich die Parade zum tatsächlich dann entscheidenden Strafstoß gegen Sombart. Bisschen schade, dass das durch den VAR dann kaputt gemacht wurde, also dass sie kurz im Jubeln unterbrochen wurden. Ich glaube aber, das ist ihnen jetzt egal. Aber dieser letzte gehaltene Elfmeter von Ann-Kathrin Berger und damit der Halbfinaleinzug. Das ist mein Moment dieses Spiels und ich vermute, das war er für viele, viele, viele Leute. Justin, Lisa, ich freue mich sehr, mit euch diese Sendung gemacht zu haben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch dafür die Zeit genommen habt. Wir haben jetzt 10:50 am Sonntagmorgen. Das ist nicht selbstverständlich, dass ihr das zwischen all eure anderen Verpflichtungen reinschiebt. Also ganz herzlichen Dank an Lisa Seiler von elffrauen.de. Danke dir, Lisa, dass du wieder im Rasenfunk warst.
Dankeschön für die Einladung. Ich hoffe, ich werde jemals wieder eingeladen, weil jedes Mal, wenn du mich in der Sendung hast, fliegt eine deutsche Spielerin vom Platz.
Oh, aha, ach so, daran lag das. Okay.
Ich würde drüber nachdenken, Max.
Nee, so abergläubisch bin
ich
nicht.
Ich komme gerne wieder.
Ja gut, aber wenn es immer so ausgeht wie heute, dann...
Ja gut, wir hatten, Lisa war auch beim Schweden-Spiel mit dabei. Also man muss dazu sagen, die Bilanz
ist
bisher
ausgeglichen. Das ist lang vorbei, Max, das ist lang vorbei. Ich bin da ganz bei Justin.
Da ging's ja um nichts mehr. Also das war ja...
Ja,
einfach hergeschenkt, damit sie dann gegen Frankreich spielen dürfen, weil Frankreich der deutlich einfache Gegner ist. Also das war alles so geplant.
Das war ein Riesending. Ja, da können wir uns dann, ich glaube, wir können uns aufs Halbfinale in der Nations League sehr freuen. Also so wie auch heute die Zweikämpfe geführt wurden, ja, da wird ein bisschen Feuer drin sein. Aber das ist jetzt wirklich sehr weit hinten. Und herzlichen Dank an Justin Kraft. Hört mirsanroth.de, wenn ihr mehr zum FC Bayern und zu den Bayern-Spielerinnen auch wissen wollt und lest seine Texte, folgt ihm auf Social Media. Justin, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und du hast es ja auch noch in deinen Tourkonsum reingeschoben. Also das ist ja nochmal was ganz Besonderes hier.
Ja, viel Sport dieser Tage.
Aber wirklich, das ist so. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles hier im Rasenfunk ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Und wie finanzieren wir dann unsere Gästehonorare und dass es den Rasenfunk gibt? Durch euch da draußen. Vielen, vielen Dank an alle, die auf rasenfunk.de gegangen sind und dann dort auf den Unterstützen-Button geklickt habt. Ihr könnt uns unterstützen über Dauerauftrag, Überweisungen, Einmalüberweisung, über PayPal, Kreditkarte, Google Pay, Apple Pay. Das geht auf allen Wegen, die ihr euch nur vorstellen könnt. Und in dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Thorsten, Michi, Katja, Pascal und Manuel. Die alle haben nicht nur das getan, sondern sie haben sich auch als SupporterInnen registriert. Und so konnte ich ihnen hier nach dem Zufallsprinzip danken. In diesem Sinne, Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge unter mitmachen.rasenfunk.de, lesen wir uns das sehr gerne durch. Die nächste Folge gibt es dann zu allen Viertelfinalspielen, die erscheint am Montagmittag. Und dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Bleibt uns gewogen und bleibt gesund. Bis bald wieder hier im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.